Ja, guten Morgen. Seid herzlich gegrüßt und willkommen zu unserem Adventsgottesdienst. Da sind ja schon drei Kerzen, die jetzt hier brennen. So, dieses Jahr ist ja die Adventszeit ein bisschen verkürzt. Zwischen 4. Advent und Heiligabend ist nur ein Tag dazwischen. So. Als ich jetzt hier saß und wir gesungen haben, ich habe auch etwas vorbereitet, was ich sagen will, aber da ist mir eine Begebenheit aus dem Alten Testament eingefallen. Und zwar hatte Israel eine Zeit, wo Gott sich nicht so offenbart hat. Und dann gab es da einen Propheten Elia. Und da hat dann verkündet, dass es nicht regnen wird, 3,5 Jahre. Und das war eine sehr trockene Zeit dann gewesen. Eine Zeit, in der er selbst auch in Problemen war, wo er geflohen ist, sich versteckt hat, weil die Frau vom Ahab ihm nach dem Leben getrachtet hat. Es war eine sehr trostlose Zeit. Dann hat der Herr zu ihm gesprochen und er hat dann wieder gebetet. Dort auf dem Karmel hat sich gebeugt und gebetet, dass Gott wieder regnen lassen soll. Und er hat gebetet und gebetet und dann sein Diener, der Gehasi, immer wieder losgeschickt und der Himmel war immer noch blau. 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht wie viel Mal, ich glaube 7 Mal war es im Ende gewesen. Der Himmel war immer noch blau, nichts zu sehen. Und dann irgendwann kommt der Diener zu sich und sagt, hey, ja okay, da ist ein bisschen so eine Wolke wie eine Hand breit, wie eine Hand groß. Und dann sagt Elia, ich höre es rauschen, als wollte es schon regnen. So, ich denke auch, dass wir oftmals in unserem Leben und auch als Gemeinde durch Zeiten gehen, wo es nicht so regnet, wo es nicht so ist, wie wir es uns gerne wünschen. Wir auch im erweiterten Leiterkreis haben wir oft darüber gesprochen. Und auch wenn wir zusammenkommen, wir beten, Herr, dass du etwas tust. Und ja, ich habe so den Eindruck, der Herr will etwas tun. Dass da auch vielleicht auf der einen Seite vielleicht so etwas wie eine Hand zu sehen ist, eine Wolke wie eine Handgröße. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht manche sagen, nee, es ist noch immer trocken. Andere sehen, ja vielleicht, ja, da ist irgendwie ein bisschen etwas. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das rauscht, als wollte es regnen. Und ich denke, Gott will etwas tun. Es hat auch etwas mit dem Text zu tun, der mir schon eine Zeit lang auf dem Herzen liegt, aus Epheser 5, Verse 15 bis 17. Da heißt es, seht nur genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufet die Zeit aus. Warum? Was gibt's für ein Sonderangebot? Dass alle hinrennen. Nein, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und es geht mir heute Morgen um diese zwei Dinge. Versteht, was der Wille des Herrn ist und kauft die Zeit aus. Wir haben auch gerade im Leitungskreis immer wieder dort gesprochen und gesagt, ja Herr, zeig uns doch, was als Gemeinde dran ist, was wir tun sollen. Was ist dein Wille? Versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage, zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und nun ja, es gibt zumal einmal den allgemeinen, souveränen Willen des Herrn. Zum Beispiel, Gott will was? Dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der ganze Heilsplan Gottes vom Sündenfall an, war darauf ausgerichtet, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er möchte, dass alle errettet werden. Und das ist schon sehr wichtig, auch diesen Willen zu erkennen. Dann gibt es den Willen Gottes für unser persönliches Leben. Und wir müssen auch immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Und dann natürlich, was ist der Wille des Herrn für die Gemeinde? Und dann kann man ja sagen, wenn man den Willen des Herrn kennen will oder erfahren will, ja, wo findet man, wie kommt man, wie kann man den Willen des Herrn erkennen? Das Wichtigste ist erstmal sein Wort. In seinem Wort hat er seinen Willen offenbart. Und wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dann wird auch Gott auch oftmals in unserem persönlichen Leben uns in bestimmten Situationen zeigen, was vielleicht dran ist. Aber natürlich Gebet ist etwas sehr Wichtiges. Gebet ist ja Reden mit Gott. Und dann können wir ihn direkt fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was möchtest du, dass, wie ich mich verhalten soll? Gott hat verschiedene Möglichkeiten, uns seinen Willen zu zeigen, zu offenbaren, aber Gott kann auch durch andere Menschen zu uns sprechen, durch unsere Mitgeschwister, die der Herr gebraucht, um uns auch etwas mitzuteilen. Nun, heute wollen wir es ein bisschen ungewöhnlich machen, nicht so, wie wir es immer machen. Vor ein paar Wochen kam eine Schwester zu meiner Frau und sagte mir, sie hätte einen Eindruck, Gott hätte uns was zu sagen. Ja, willst du mal erzählen?
Ich habe beim Schlafen eine Vision gesehen. Das war ein großes Loch, also das war richtig dunkel. Und das ist, dieses Loch ist mit deiner Planung zugedeckt. Und neben waren die, also Hans und Gisela waren. Und Hans hat diese Planung rausgenommen. Dieses schwarze Loch, also so, es war nicht dann schwarz geworden, also ganz kleinere, viele Pflanzen gewesen. Und das war ganz frische Pflanzen, nicht nur eine oder zwei, mehr gewesen. Und ich habe schon gedacht, Mensch, soll ich erzählen, soll ich nicht, soll ich erzählen? Ein paar Wochen später, also ich dachte doch, ich muss mit Gisela seelen. Dann habe ich Gisela seelt und gefragt, Gisela, hast du dir vor, irgendeine Gemeinde aufmachen oder weiß es nicht? Also so hab ich so eine Vision gesehen, bete bitte dann. Und ein paar Wochen später, also letzte Woche Sonntag, habe ich was Wunderbares gehört. Also ich denke, das werden dann Hans erzählen.
So, was macht man damit, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe den Eindruck, ihr sollt etwas Neues machen. Tja, und sie hat dann schon mal nachgefragt, habt ihr schon irgendwas? Gut, wir wussten zunächst mal damit nichts anzufangen. Und haben gedacht, oh Herr, wenn du etwas willst, dann willst du leiten und führen. Und dann war Bushra hier letzte Woche und sie hat uns etwas erzählt. Gisela, sie kann das mal wiedergeben, weil Gisela viel mehr mit Bushra Kontakt hat. Nimm sein Mikrofon.
Als Bushra das, also nicht jetzt das letzte Mal, das vorletzte Mal nach Hause fuhr, da sagte sie, es ging ihr nicht so gut. Und wenn sonntags nicht viele Leute da sind, dann werden ja oft Taxis eingesetzt. Und sie war im Taxi und hat Rogaja angerufen, weil die ganz in der Nähe vom Bahnhof dort in Alsfeld wohnt und wollte bei ihr über Nacht bleiben, dass sie nicht im Dunkeln da den weiten Weg nach Hause muss. Und wir wussten auch nicht, dass es ihr nicht so gut geht, sonst hätten wir sie wahrscheinlich nach Hause gebracht. Aber in dem Taxi hat sie dann telefoniert mit Rogaja. Und da war noch ein anderer Passant da, also ein paar Fahrgäste dabei. Und der hat sie dann angesprochen. Und das war ein Iraner, der auch ziemlich neu hier ist und in Ulrichstein einquartiert ist. Und der war sehr deprimiert und verzweifelt und so auch auf der Suche. Und sie sagte, mir ging das genauso, als ich hier nach Deutschland kam und so weiter, kam ins Gespräch und haben dann wohl Telefonnummern ausgetauscht und haben dann auch mehrfach telefoniert. Und dann hat sie von unserer Gemeinde geschwärmt, wie toll das hier bei uns ist. Und er wollte auch gerne mal kommen, aber letzten Sonntag kam etwas dazwischen, dass es nicht geklappt hat. Aber er ist weiter interessiert und hat dieser Mann Kontakt zu einer Gruppe in der Nähe von Herbstein. Das ist, wie heißt der Ort?
Stockhausen.
Das ist so ein kleines Dorf. Und der erzählte, dass da 9 Leute sind, die darauf warten, das Evangelium zu hören. Und das war so letzten Sonntag, also letztes Wochenende, wo sie bei uns war. Dann hat sie nochmal da telefoniert mit den Leuten. Ja, sie würden sehr, sehr sich freuen, wenn jemand kommen würde. Sie waren in der Kirche, aber da konnte sie überhaupt keine Kontakte kriegen und hat keiner mit ihnen gesprochen oder was übersetzt. Sie können dann ja auch die Sprache nicht. Das ist ja ein großes Problem. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir letzten Sonntag dahin gefahren sind. Und das war eigentlich sehr, sehr interessant und gut. Einige hatten schon etwas Kontakt mit Christentum, aber wir wissen jetzt auch nicht, mit welcher Gruppe oder was. Aber die anderen waren auch noch, hatten noch wenig vom Glauben gehört und so weiter. Und sie wollen gerne, dass sie uns hier auch mal kennenlernen und auch weiter. Ich denke, Hans, vielleicht war ich heute auch mit, dass wir nochmal hinfahren und weitermachen. Und das ist natürlich auch nicht gleich in der Nähe um die Ecke, das sind so 40 Kilometer. Und da sind vielleicht auch noch ein paar andere Geschwister gefragt. Wenn wir die Leute mal hierher holen wollen, dann, also 10 Leute kriegen wir in unser Auto nicht rein. Müssen wir mal sehen, wie wir das organisieren können. Vielleicht, ja. So, wir sind sehr, sehr gespannt, was Gott da tun will und was er wirkt.
Ja, gerade kriegte ich eine Nachricht von dem Mann und er fragt, wann wir ihn heute abholen. So, der in Ulrichstein dort, der wartet auch darauf, mitgenommen zu werden. Ja, gut, wir wissen nicht, was daraus wird. Wir waren dort. Wirklich Menschen, die hungrig sind. Einige haben sich schon im Iran Kontakt gehabt, waren in der Hauskirche gewesen. Und das war dann der Grund, warum sie dann wieder den Iran verlassen mussten, weil es gefährlich geworden ist. Ein Ehepaar ist dort, die waren schon 4 Jahre in der Türkei, haben dort eine Gemeinde auch schon besucht. Aber eben unser Problem ist die Sprache. Ein junger Mann ist dabei, er ist Invalide, hat nur ein Bein und er kann sehr gut Englisch. Und dieser Mann, den ich da unterwegs abholen soll in Ulrichstein, der spricht wohl auch sehr gut Englisch. Nur da habe ich wieder ein Problem, denn mein Englisch ist nicht so gut, speziell denn, wenn ums biblische Begriffe ging. Und wir müssen das alles in Englisch machen. Wir werden heute zum Anfang einen Teil von dem Jesusfilm, den es ja in Farsi dann auch gibt. Und jetzt habe ich erfahren, dass es auch zweierlei Farsi-Sprachen gibt. West-Farsi und Ost-Farsi und dass die dann noch miteinander dann auch, das eine wird in Afghanistan und dort gesprochen und das andere wird eben das persische, das richtig persische Farsi, unser Bruder Nick da hinten, ja. So, und aber dann habe ich festgestellt, es gibt den Film auch in West-Farsi und das ist dann nur in Farsi, aber da es den auch in Deutsch gibt, habe ich mir den in Deutsch angeschaut, damit ich weiß, worum es geht. Und dann speziell auch jetzt um Jesus. Wir haben das letzte Mal schon gesprochen über Jesus, ich habe denen klar gemacht, es geht nicht darum, dass sie die Religion wechseln sollen, das bringt nichts. Sondern ich weiß auch nicht, was ihre Motivation ist, warum sie mehr von Jesus hören wollen. Vielleicht sind auch einige dabei, die nur darauf aus sind, weil sie hoffen, sie haben eine bessere Chance, hier zu bleiben. Aber wir werden doch sehen, ihnen Jesus groß zu machen, dass sie Jesus kennenlernen und ihn lieben lernen und sich entscheiden, nicht nur Christ zu werden, sondern Jesus zu folgen, ein Jünger Jesu zu sein. Wir sehen also, manchmal redet Gott durch irgendjemanden oder sagt jemand, teilt ihm jemand mit und wir wissen im Anfang gar nichts damit anzufangen. Und dann sehen wir, wie Gott plötzlich Dinge dort, Türen öffnet. Und ich denke, ja, nun, das schien ja erstmal so, als ob es nur uns betrifft. Nun, ich weiß von vornherein, wir alleine können das gar nicht bewältigen. Schon allein der Transport und vielleicht braucht da auch mal jemand. Wir wissen auch nicht, wie lange wir uns da bei Ihnen in einem Zimmer versammeln. Zum Glück haben Sie dort in einem Haus eine ganze Etage, wo die Iraner sind. Unten sind wohl Anderssprachige dort, Araber dort unten im Haus, aber dort oben. Und da ist ein Zimmer groß genug, also wo also 10, 15 Leute schon zusammenkommen können. Aber wir wissen nicht, ob das auf die Dauer erlaubt sein wird. Wir wissen von anderen Plätzen, da hat man das dann verboten, dass man da nicht zusammenkommen darf. Und da dürfen wir für beten, dass Gott auch da weiter Türen öffnet. Aber es betrifft nicht nur so uns und in diesem Fall unsere Gemeinde. Der Herr hat auch unseren Bruder mir mal was erzählt oder gezeigt. Bitte, kannst du erzählen?
Es war eine Vision. Und zwar, ich habe einen Wasserbrunnen gesehen. Dieser Brunnen war mit einem Riesenstein zugedeckt. Und da sagte eine Stimme, ich sollte dieser Stein wegtun. Aber der Stein war sehr stark, sehr groß. Und da habe ich gesagt, es ist groß und ich kenne das nicht mal. Und da sagt er, leg deine Hand da drauf, ich helfe dir. Und ich legte meine Hand auf den Stein und der Stein fließt weg. Und das war ein Wasserbrunnen mit schmutzigem Wasser. Und da sagt er, trink das Wasser. Und da sagte ich, das Wasser ist schmutzig. Und da sagt er, lege deine Hand und nimm das Wasser raus. Und dann habe ich meine Hand draufgelegt und das Wasser war sauber. Und da sagt er, gib den anderen. Und dann habe ich die Leute gesehen, die viel durstig waren, das Wasser zu trinken. Und dann habe ich das Wasser für den anderen verteilt. Und dann habe ich ihm gefragt, warum hast du mir sowas gezeigt? Was bedeutet das? Und da sagte er, du hast den Gottesliebe erfahren. Du warst nicht bereit, Gottes Wort zu hören. Aber du hast das bekommen. Sei bitte nicht von den Leuten, wie die aussehen, sondern guck die Herzen an. Die sind alle durstig. Die brauchen den guten Nachricht von Gott. Du brauchst nur hingehen und den Wort zu erzählen. Die sind durstig und die werden das trinken und die werden seinen Trost wegkriegen. Und das war die Vision.
Ja, danke. Und ich denke, das betrifft nicht nur unseren Bruder, sondern denke, das betrifft uns als Gemeinde, dass wir das Wasser des Lebens weitergeben sollen. Gerade ist mir eine andere Begebenheit aus dem Alten Testament eingefallen. Wasser war ja immer sehr wichtig, besonders in diesen Ländern, wo es sehr viel Wüste gibt. Da sind Wasserquellen sehr wichtig. Und wo eine Wasserquelle ist und frisches Wasser ist, da kommen die Leute. kommen oftmals von sehr weit. Ich denke immer in Äthiopien, wenn wir unterwegs sind, da sind Frauen unterwegs, Kilometer weit, um Wasser zu holen. Und sie finden nicht immer gutes, frisches Wasser. Manchmal ist das aus dem Fluss, wo alles Mögliche da im Fluss auch ist. Aber Wasser ist etwas sehr Wichtiges. Und als Abraham und auch die Patriarchen unterwegs waren, dann haben sie immer wieder Brunnen gegraben. Aber um die Brunnen gab es dann immer wieder Streit. Und die Feinde, die haben diese Brunnen immer zugeschüttet. Und dann wurde der Befehl erteilt an die Hirten, grab die Brunnen doch wieder frei. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir diese Brunnen, die vielleicht nicht mehr so gesprudelt haben, die nicht mehr so tätig waren, wo das Wasser nicht so geflossen ist, dass wir diese Brunnen freilegen und dass wir dann sehen, was Gott möchte, dass dieses Wasser weitergegeben wird. Da ist noch eine Möglichkeit, wie Gott uns manchmal leitet. Fragen, Herr, leite uns, zeige uns deinen Willen. Aber Gott kann uns auch durch Umstände leiten. Durch Geschehnisse, die passiert sind. Und gerade auch für meine langjährige Tätigkeit auch mit AVC und für Verfolgte und alles, was wir gemacht haben, da war es oftmals die Möglichkeiten, die Dinge, die Gott getan hat, und wir haben darauf reagiert. Und es ist immer sehr wichtig zu schauen, Herr, was hast du gerade vor, was tust du gerade? Und wenn es hier heißt, kaufe die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Gerade uns als Mission waren es oft die bösen Tage, die uns dann herausgefordert haben, die Zeit auszukaufen. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, böse Tage, ich denke, da brauche ich keine großen Beweise bringen. Noch scheint die Wirtschaft zu brummen und zu boomen und alles zu laufen, aber auch in Europa passiert immer mehr. Frankreich ist ziemlich durcheinander. Der Präsident, der noch gar nicht so lange, als der Stern da aufgestiegen ist, sein Stern sinkt. Die Leute sind heute wieder und sind auf der Straße. Sie sind in Österreich auf der Straße, sind in Ungarn auf der Straße. Überall sind Dinge irgendwo in Bewegung gekommen. Brexit mit England. Keiner weiß, was die Folgen sind. Sie haben ein Chaos angerichtet. Das so, dass sie nicht geahnt haben und wir wissen noch nicht die Folgen und unser Land, wenn das wird nicht ohne Folgen bleiben, wenn man nicht irgendwo eine Lösung noch zum Abwenden und das scheint nicht so. Wir sehen, alles ist in Bewegung, die Tage sind böse, aber auf der anderen Seite ist auch die Möglichkeit dann fürs Evangelium. Wir haben es ja mitverfolgen können, mehr oder weniger, in der Ukraine, ja, in der Westukraine hat es schon lange große Gemeinden gegeben, aber dort im Osten Ukrains war es sehr schwierig, waren vom AVC hat der Ort auch Gemeindegründungen gemacht, aber die waren verhältnismäßig zu den anderen Plätzen klein gewesen. Und dann brach diese schreckliche Zeit, die Krim wurde annektiert und der Osten Ukrainens, dort ist Aufstand, Krieg und schlimme Sachen. Und wir wissen, die Christen haben es genutzt. Sie sind hingegangen. Und da sind hunderte von Gemeinden entstanden. In einem Platz, wo es vorher nicht möglich war. Böse Tage. Aber gerade diese böse Zeit dort hat Gott gebraucht, um dort sein Werk zu tun, um dort zu gehen. Und darum ist es wichtig, dass man das erkennt, denn hier heißt es, kaufe die Zeit aus und versteht, was der Wille des Herrn ist, auch in dieser Zeit. Und ich denke, dass es für uns auch wichtig ist, dass wir uns gebrauchen lassen in dieser Zeit. Wir wissen nicht, wie lange diese Zeit ist, die man auskaufen kann. Das geht vorbei oftmals. Als damals Ende der, was war das, 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die Grenzen anfingen aufzugehen, da war das ja auch etwas passiert, was man nie geahnt hat. Als AVC haben wir ja versucht, jahrelang Bibeln in diese Länder zu bringen, und es wurde immer schwieriger. Es gab eine Zeit, da konnten wir ja 1000, 2000, 3000 Bibeln durchbekommen, nicht offiziell an der Grenze, aber ich weiß, wir hatten ein Fahrzeug, da konnten wir eine Tonne Bibeln reinpacken, und das ist einige Male auch bis nach Nordafrika sogar gegangen. Aber dann wurde es immer schwieriger, und es schien so, als es nicht mehr weitergeht, also es war fast unmöglich, überhaupt noch was durchzubringen, nur wenn wirklich große Wunder passierten. Und wir haben uns oft gefragt, Herr, wie soll es weitergehen? Dann hörten wir auf einmal, ja, als Gorbatschow da kam, keiner wusste das so recht einzuschätzen. Der hat auch noch so einen komischen Fleck da an der Stirn gehabt, und einige haben schon in ihm den Antichristen gesehen, besonders in den frommen Kreisen. Da war man, oh, vorsichtig, vorsichtig, was jetzt wohl kommt, ne? Gott hatte einen anderen Plan. Der hat diesem Mann etwas ins Herz gegeben, etwas anzustoßen, was er überhaupt nicht wollte. Der wollte nicht, dass die Sowjetunion zerfällt. Der wollte nicht, dass der Kommunismus zusammenbricht in diesen Ländern nach so vielen Jahren. Er wollte dem Kommunismus ein schönes Gesicht geben. Nur das hatte der nicht. Und dann hat er die Fratze selbst erlebt, wie es ihm gegangen ist. Und Gott hat ihn gebrochen. Ich denke, er bedauert bis heute, dass er da etwas angestoßen hat, was passiert ist. Aber Gott kann auf verschiedene Weise etwas tun. Und dann, ja, gingen die Grenzen auf. Und erst konnte man die Bibel nur per Post schicken, und das war schon fast eine unmögliche Geschichte. Da haben bei uns Leute fast Tag und Nacht gesessen und haben Päckchen gepackt mit Bibeln. Und die sind, ich denke, die russische Post hatte eine Zeit lang nichts anderes mehr zu tun, als Päckchen mit Bibeln zu transportieren. Die sind nicht immer beim Adressaten angekommen. Die hat vielleicht jemand gestohlen, weil die so wertvoll gewesen sind. Dann kriegten wir Genehmigung, mit LKWs Bibeln reinzufahren. Und dann gingen die Grenzen wirklich auf. Gott hat es verheißen, vor vielen, vielen Jahren, dass wir noch selbst reinfahren konnten. In den 70er Jahren haben unsere Geschwister erzählt, Gott hat uns versprochen, es wird Freiheit sein, das Evangelium überall zu verkündigen. Nur die wussten gar nicht, was das ist. Sie hatten nie vorher die Gelegenheit gehabt. Es hat immer dort Verfolgung über Generationen gegeben. Und dann kam doch die Zeit, und wir konnten rein. Wir haben gepredigt in Gefängnissen, in Krankenhäusern, an den Universitäten, was ja das Heiligtum war, wo also wirklich das Schlimmste, was einer vorher machen konnte, Kinder- und Jugendarbeit, das war ja die Zukunft des Kommunismus, und da durfte nichts Religiöses rein. Gott hatte Türen geöffnet, und wir sind gegangen, weil Gott Türen geöffnet hat. Wir brauchten keine besondere Offenbarung mehr. Gott musste nicht sagen, jetzt geht's, sondern die Türen waren offen. Wenn die Tür offen ist und man lange geklopft hat und dann vor der Tür steht und dann überlegt, ja, soll ich reingehen, soll ich nicht reingehen? Das wäre ja ein bisschen eine komische Geschichte. Sondern wenn Gott Türen öffnet, dann muss man nur das schauen, wenn Gott wirklich etwas tut, dass wir mit dabei sind. Und das ist wichtig, dann diese Zeit zu nutzen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, das ist die Geschichte von Esther. Könnt ihr nachlesen, sind nicht so viele Kapitel. Esther war ein jüdisches Mädchen, und sie war dort im Feindesland, und sie hat es geschafft, oder der Herr hat es so vorgesehen, sie ist die Frau vom König geworden. Sie ist Königin geworden im Lande dort. Und sie hatte einen Onkel, der Mardochai, und er war auch Jude. Und da gab es einen Haman, der hasste die Juden. Und er hatte beschlossen, etwas zu tun, um das ganze jüdische Volk auszurotten. Und durch große List hat er den König dazu gebracht, ein Dekret auszugeben, wo er wusste, die Juden werden dort nicht dabei sein. Sie werden nicht den König verehren, sie werden nicht niederfallen, sie werden nicht diese andere Religion dort annehmen. Und er wusste, das ist die Gelegenheit. Und er hat das dann geschafft und dann kam dieses Dekret und Mardukai hört davon und er ist erschüttert und er weiß, meine Nichte, die ist dort am Hofe des Königs, das ist unsere Chance. Und er schickt der König, der ihr eine Botschaft und sagt, du geh doch zum König und sprich doch mit ihm. Und Esther ist erschrocken. Sie sagt, ich bin schon 30 Tage nicht mehr bei ihm gewesen. Und niemand darf zu ihm kommen, wenn er ihn nicht ruft. Und er ruft mich doch nicht. Und wenn man dann gerufen wird, dann muss man noch aufpassen. Wenn er das Zepter einen zuneigt, dann ist man willkommen. Und wenn nicht, dann kann man sein Leben verlieren. Aber Mardukai ermutigt sie und sagt sie, das ist deine Chance. Wenn du es nicht tust, Gott wird es vielleicht jemand anders finden, der es tut. Aber deine Familie und dich selbst wirst du nicht retten können. Und schließlich ist sie bereit. Und Mardukai sagt dann zu seiner Nichte, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort über die Juden her oder den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu königlichen Würden gekommen bist. Meint ihr, dass es Zufall ist, dass wir in dieser Zeit leben? Nein, bei Gott gibt es keine Zufälle. Er hat geplant, dass wir in dieser Zeit sind. Er hat geplant, auch dass wir hier als Gemeinde sind. Und er hat einen Plan. Und wenn da sich Türen öffnen, wenn da Möglichkeiten sind, Menschen zu erreichen, den Auftrag Jesu auszuführen. Wir beten ja schon lange. Und manchmal, weiß ich, Waldemar hat dann gesagt, ihr müsst endlich mal gehen und nicht nur beten. Ist ja auch wahr. Aber wir hatten vor kurzem, ich weiß nicht, war es das Hans, der da in der Gebetsstunde diesen Wort da aus dem 1. Timotheus gebraucht hat, wo es dann heißt, dass wir beten sollen. Gott, der Retter, er möchte, so, ich finde jetzt meinen Vers hier nicht, habe ich irgendwo, doch, Gebet, 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, Fürbitte, Danksagung auf, zwar für alle Menschen, für die Herrscher, die Macht ausüben, damit ihr in Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben könnt. Und dann ist Gott wohlgefällig und seinem Retter, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wir würden ja dann sagen, ja eigentlich, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann würde er sagen, als erstes geht. Und komischerweise sagt er, als erstes betet. Betet und dann, ja, dass Menschen gerettet werden, das wird nicht alleine durch unser Gebet tun. Wir können nicht dem Herrn sagen, Herr, seh mal zu, dass die gerettet werden. Er hat alles getan, dass Menschen gerettet werden sollen. Nur die Botschaft muss zu den Menschen hin. Und ich denke, Gott kann uns Türen auftun und dass wir ja wirklich auch diese Zeit erkennen, dass wir erkennen, wir erleben böse Tage. Wir wissen nicht, wie lange wir wirklich so viel Freiheit haben werden. Es regeln sich ja auch da viele Dinge in unserem Land. Da werden Gesetze geändert. Und dann ist es sehr einfach, dass wir da nicht mehr so gesetzeskonform sind, wie das alles da bestimmt wird. Und es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, wenn wir auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber noch ist es möglich. Noch ist es möglich. Gott öffnet Türen. Und ich denke, wir sollten auch da schauen, Herr, wenn Türen offen sind, was können wir tun? Wie können wir etwas tun? Und wenn wir anfangen, etwas zu tun, Es mag erstmal unscheinbar sein, aber Gott kann Großes tun. Gott kann das Unmögliche tun. Ich denke, ich habe die Geschichte ja schon vor kurzem hier erzählt von Indonesien. Der Pavel und auch Johannes, sie waren ja gerade wieder auch in Indonesien und haben gesehen, was da passiert. Und sie sagten, das scheint unmöglich. Das kann man gar nicht erklären und kann man gar nicht sehen und was da passiert. Und das sind Tausende oder Hunderte von Kindern, muslimische, und das war früher gar nicht möglich, dass Moslems und christliche Kinder zusammen dort in einer Schule waren, dass irgendwie friedlich zuging. Und der muslimische Scheich, der steht dabei und da predigt einer von den ehemaligen Kindern, die inzwischen schon junge Leute geworden sind, und macht einen Aufruf und sie kommen dann nach vorne und man kann die Moslems von den Christen bei den Mädchen sehr gut unterscheiden, weil die Moslems haben alle ihre Tücher dort auf. Und dann sind die aber sehr klug. Da sagte der Johannes, ja, sagte, und dann wollen die nach vorne gehen. Und der Scheich guckt, ob da nicht ihre Leute nach vorne gehen. Und dann nehmen die muslimischen Mädchen einfach ihre Tücher runter. Und dann sehen sie nicht mehr, kann er nicht mehr sehen, ist das ein muslimisches oder ist das ein christliches Mädchen. Und dann gehen sie nach vorne und lassen für sich beten. Bei den Jungs kann man das ja nicht so sehen. Und Gott hat da Türen aufgetan und schon durch die Jahre, da sind Hunderte und Hunderte und Hunderte von Kindern errettet worden. Und jedes Mal ist eine Taufe da. Und diese Kinder sind selbst größer geworden. Sie haben studiert zum Teil, haben Abschluss, sind selbst Lehrer geworden. Und Gott, das war früher unmöglich. Das fing an damals mit dem Tsunami, mit dieser schrecklichen Katastrophe, als da gerade dort in dieser Gegend Hunderttausende von Menschen umgekommen sind. Und ich habe das auch gesehen, das war gerade zur Weihnachtszeit. Also früher war es bei AVC interessant, viele Dinge waren zu Weihnachten. Wir hatten nie ein ruhiges Weihnachten gehabt, solange wir da in Obersemen waren, sondern da war immer was los. Manchmal die größten Aktivitäten, da mussten Reisen vorbereitet, Transporte vorbereitet werden. Und es war immer was. Oder wir selbst waren unterwegs dann gewesen. Und so war es immer wieder sehr betriebsam gewesen. Und jetzt da, damals in Indonesien, wir hörten die Nachrichten. Und gut, wir konnten keine große Komiteesitzung machen und beschließen, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt. Aber ich hatte den Impuls und habe dann auch Rücksprache genommen. Und wir hatten dann eine unruhige zwischen Weihnachten und Neujahrzeit gehabt. Da musste man einen Rundbrief verfassen, Rundbrief versenden und so weiter. Damals haben wir die noch selbst gedruckt. Unsere Leute waren meistens im Urlaub gewesen zwischen Weihnachten und Neujahr. Es war eine anstrengende Zeit und dann war der Rundbrief raus und dann, was machen wir jetzt? Volker Baumann war gleich bereit, dahin zu gehen, weil wir auch einen Hilferuf dann von dort bekommen haben. Da war eine Schwester aus Bremen, eine Indonesierin, die war gerade in Banda Aceh, nicht in Banda Aceh, sondern in Medan, ihre Verwandten zu besuchen und sie rief dann an und sagte, hier ist schlimm, komm, hilf da. Heinz Bonkowski rief uns an und Volker Baumann ist dann schon am 1. Januar gestartet, also nur ein paar Tage nach dem Tsunami. Und er hat dann die Situation dort gesehen und dann hatten wir damals einen Missionsfreund, die Kleibers, und der Gerhard ist gerade pensioniert worden. Er war ja im gehobenen Dienst bei der Polizei gewesen und er ist gerade pensioniert worden. Und er hat dann irgendwann gesagt, naja, wenn ich pensioniert bin, könnt ihr mich hinschicken, wo ihr wollt. Und wir waren dann auch gerade zusammen zu einer Freizeit mit Lechtern und sie waren auch dort. Und ich sage, Gerhard, du hast gesagt, wir können dich hinschicken, wo wir wollen. In so ein Chaos ist ja gut, wenn jemand ein bisschen auch Ahnung hat, wie man mit sowas umgeht. Er hatte die entsprechende Ausbildung ja gehabt bei der Polizei und er war bereit und ein paar Tage später war er da. Volker Baumann hat dies mit den Behörden dort gemacht. Volker ist da sehr gut drin, aber so mit den Leuten da persönlich und alles, das liegt ihm nicht ganz so. Aber der Gerhard und die Killer dann, sie waren dort, haben mit den Leuten gebetet, haben sie getröstet. Wir haben den Auftrag bekommen, Leute zu versorgen. Und er hat das wunderbar alles geregelt. Und Gott hat Türen aufgetan. Und gerade in dieser Zeit wieder Gottes Plan, ein muslimisches Land. Aber der Gouverneur für diese Gegend ist gerade ein Christ geworden. Der Moslem war mit seinem Flugzeug abgestürzt und war umgekommen und sein Stellvertreter ist Gouverneur geworden und dieser Mann hat uns die Türen da überall offen gehalten. Gott, wenn er etwas vorhat, er sorgt dafür. Und heute sind die Türen dort offen, trotz Widerstände und so weiter. Sie sind sehr froh, dass dort Hilfe kommt und dass viele, viele Menschen erreicht werden. Wir sehen, wenn Gott etwas tut und wenn Gott Türen öffnet, es ist nur notwendig, durchzugehen. Und ja, manchmal ist es so, wenn wir etwas versäumen, dann ist manchmal die Zeit, das Zeitfenster vorbei, dann geht es nicht mehr. Jetzt war wieder in Indonesien die Katastrophe dort. Zwar war unser Bruder Gerhard auch dort, aber sie konnten nicht mehr so viel dort machen. Auch die Moslems sind viel mehr gerüstet. Die wissen, oh, das ist gefährlich, wenn die Christen kommen und da Hilfe bringen. Also das ist nicht so gern gesehen dann. Aber es gilt immer wieder, die Zeit auszukaufen. Wir haben ja schon mal vorher versucht, dort mit den Flüchtlingen was zu machen in der Gegend von Alsfeld. Das hat dann nicht so funktioniert. Ich habe es dann versucht, Leute einzuspannen, die das besser können. Es hat nicht funktioniert. Und da, wo Bushra wohnt, ist es auch sehr schwierig. Im Hause dürfen sich nicht versammeln. Aber wisst ihr, wer da jetzt kommt? Die Zeugen Jehovas. Und die nehmen Leute und fahren von Alsfeld nach Kassel zu den Zeugen Jehovas. Und sie versuchen auch, an unsere Bushra ranzukommen, aber wir haben die schon aufgeklärt, was das heißt. Und sie geht nicht darauf ein, aber andere, die gehen darauf ein. So ist es sehr wichtig, dass wenn Gott Türen öffnet, und lasst uns da auch wirklich beten, und wir müssten auch darüber sprechen, wir wissen nicht, die Leute dort aus Stockhausen, sie würden auch gerne nicht nur dort sich zusammenkommen, sondern sie würden auch gerne die Gemeinde auch kennenlernen, nachdem Bushra ihnen da das alles so vorgeschwärmt hat. Also Bushra ist derart begeistert von der Gemeinde. Ich glaube, niemand von uns ist so begeistert wie die Bushra. Sie erzählt überall, wie toll das ist. Weil, was haben wir gemacht? Wir haben sie einfach aufgenommen. Sie hat gemerkt, dass sie nicht abgelehnt wird, sondern dass sie Aufnahme findet. Natürlich, und haben wir auch unser Haus geöffnet, wo sie auch das ist. Wenn Gott etwas tut, eins kann ich euch sagen, es werden unruhige Zeiten. Seid ihr bereit? Unruhige Zeiten. Ich habe vor kurzem erzählt, als wir mit Hans in Kroatien waren, auch eine kleine Gruppe, viel kleiner als wir, das waren vielleicht 10, 12 Leute dort, die da jahrelang, Kroatien war sehr schwierig gewesen, dort zu evangelisieren und Gemeinden zu gründen, war sehr schwierig gewesen. Und dann war da diese kleine Gruppe und der Pastor war auch schon nicht mehr der Jüngste gewesen oder der die Gruppe da betreut hat. Und sie kamen in seinem Haus zusammen und haben gebetet und dann war der Krieg und ihr Ort war so näher an der Front und da gingen die Raketen in beide Seiten und sie haben da vor Gott gelegen und geschrien, dass Gott sie bewahren soll, wenn sie zusammen waren. Und Gott hat sie bewahrt und dann war der Krieg vorbei und wir haben auch Hilfsgüter hingebracht. Und wir wurden dann angefragt, eine Evangelisation zu machen. Und wir sind dann dorthin gefahren. Hans war mit dabei, dass er singen konnte, musikalisch das begleiten. Und der Bruder hat dann den Feuerwehrsaal, das war der größte Saal, wurde dort in der Gegend gemietet. Da passten weit über 100 Leute rein. Und mit 15 oder 12 Leuten in so einem großen Saal, da hat dann auch gedacht, naja, was wird da werden? Und die Leute kamen. Ich weiß nicht, wie sie eingeladen haben, keine Ahnung. Die Leute kamen, ich weiß noch, der eine Bauer, der kam mit seinem Trecker und vorne war diese Schaufel da und hat er vollgepackt mit Leuten und da kamen die da, das war die Taxi dann, die die Leute da gebracht hat. Und wir haben gesungen, gepredigt und Leute haben sich bekehrt. Und ganz nebenbei, die Übersetzerin war nicht gläubig, ich wusste es nur nicht. Sie konnte sehr gut Deutsch und sie konnte Kroatisch. Und sie hat gut, super übersetzt, das ist ja eine slawische Sprache, verstehe ich ja dann auch ein bisschen was davon. Und sie ging richtig mit, nur die Bibelstellen, die kannte sie immer nicht, die musste jemand anders immer vorlesen. Und so nach 3 Tagen oder was, da sitzen wir abends zusammen und dann, oh Schreck, sie glaubte an die indische Wiedergeburtslehre. Ne? Und Gott hat aber, Mensch, ich bin ja froh, dass wir sie vorher nicht kennengelernt haben. Da hätte ich Probleme gehabt zu predigen. Aber Menschen haben sich bekehrt. Und es ist eine Gemeinde entstanden. Sie waren nachher zum Teil weit über 100 Leute. Haben dann eine Synagoge dafür sie gekauft. Ganz klein hat es angefangen. Und man weiß nicht, was passiert. Aber eins war, als die Evangelisation da war, und dann hat der Bruder gesagt, sagte, ich komme Tag und Nacht nicht mehr zur Ruhe. Die Leute rufen an und haben Fragen. Aber er war sehr glücklich und strahlte dabei, auch wenn er kaum noch Schlaf gefunden hat. Also wenn Gott anfängt, etwas zu tun, kann es unruhig werden. Aber wir müssen bereit sein. Gott ist bereit. Beten. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Aber dass das geschehen kann, Paulus schreibt schon, wie sollen sie glauben, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Wie sollen sie glauben? Sie brauchen die Botschaft von Erlösung. Und betet auch für die Sache dort in Stockhausen. Wir werden heute Nachmittag da wieder hinfahren, werden den einen Mann dort unterwegs in noch mitnehmen. Ich wusste nicht, dass er noch andere, dass vielleicht Bushra kann heute nicht, aber da ist ja jemand, der übersetzt. Und dieser Mann, der dort wohnt, der kann sehr gut Englisch scheinbar, denn er hat mir in Englisch hier die Botschaft geschickt. Und wir brauchen aber auch Hilfe. Die Frage wäre, ob wir sie dann zum nächsten Sonntag herbringen können. Aber die Frage ist vom Transport. Es sind dort alleine 9 Leute schon. Und dieser Mann aus Dengs, also wir brauchten mehr. Ich weiß nicht, wie wir es lesen können. Aber wenn jemand irgendwo mithelfen will oder auch sagt, ich möchte auch da irgendwie mit dem Transport mich zur Verfügung stellen, dann spricht uns doch danach an. Und der Herr kann uns ja wirklich Gnade schenken, dass auch diese Menschen, stellt euch mal vor, diese Leute, die dort jetzt sind, normalerweise, die sind kurz erst in Deutschland. Ihr wisst, wie kann man noch nach Deutschland kommen als Asyl beantragen? Geht eigentlich nicht. Ich sage, hey, wie seid ihr hergekommen? Das geht, funktioniert doch einfach nicht. Das, man kann ja nicht einfach kommen und sagen, schon durch Österreich kommt man ja nicht durch. Wir sind ja wirklich abgeschottet jetzt. Ne? Und man ist ganz stolz, dass die Zahl der Asylanträge runtergegangen ist. Ja, wir sind ja auch schön hier isoliert von überall. Aber irgendwie haben die geschafft. Die haben wirklich alles aufs Spiel gesetzt, um hier anzukommen. Und ich denke, die meisten von ihnen auch, weil sie mehr von Jesus hören wollen. Und das ist doch schön, wenn so hungrige Menschen da sind und wir da auch irgendwie was machen können und dass wir auch sehen, wie können wir ihnen helfen. Wie können wir etwas tun? Und ich denke, Gott kann das gebrauchen, um auch hier zu tun. Denn wir haben ja schon gerade auch im Leiterkreis drüber gesprochen. Am Anfang Januar haben wir das nächste Treffen und da wollen wir für das nächste Jahr schauen, was können wir tun. Und überlegt doch auch, vielleicht habt ihr auch Ideen, vielleicht bekommt ihr irgendwas vom Herrn. Das ist, Gott ist ja nicht an unseren erweiterten Leiterkreis geboren. Vielleicht hast du auch schon lange Fragen und hast du vielleicht Ideen. Sagt es uns. Wir wollen das zusammentragen und dann miteinander etwas planen. Wir haben schon 2 Sachen in Planung, was wir noch nicht wissen, genau um welche Zeit. Wahrscheinlich eins Anfang Mai mit Bruder Andreas, der sein Zeugnis geben wird. Und es war ja schon sein Zeugnis jetzt in den Weihnachtshüten dort drin gewesen, aber dann vielleicht eine Veranstaltung mit ihm. Ich habe unseren Bruder Nirmal gefragt. Er ist auch bereit, sein Zeugnis zu geben und dass wir das dann irgendwie im Bürgerhaus wie wir einladen oder was ist alles noch, aber bietet vor allem dafür und Gott kann Gnade schenken. Und dann habe ich an das Ehepaar Schlitter gedacht. Bruder war ja bei uns Zivi gewesen, wo der Mirko vor ein paar Jahren ermordet wurde, dass sie auch, und sie machen auch Veranstaltungen, so dass wir mit aktuellen Themen, die die Leute interessiert, versuchen, Menschen zu erreichen. Aber betet und seid bereit. Kann sein, dass es Arbeit gibt. Und Arbeit ist immer anstrengend. Ich suche mir auch nicht das. Ich habe mir auch nicht gesucht, noch mehr Verantwortung in der Gemeinde zu haben, nachdem ich nach so vielen Jahren in den Ruhestand gekommen bin. Aber preis den Herrn. Gott hat manchmal Zeitfenster, die offen sind. Und wir erleben es schon in Osteuropa. In Russland damals hieß es ja, die Zeit der Freiheit wird kurz sein. Und manche meinten, na, vielleicht 2-3 Jahre und dann ist es vorbei. Das sind schon so viele Jahre, aber vor 3 Jahren ist dort die Freiheit eingeschränkt worden. Oder vor 2 Jahren, da ist die Freiheit eingeschränkt worden. Es ist heute viel schwieriger arbeiten. In Bulgarien sind Gesetze, die verabschiedet werden sollen, die schlimmer sind, so fast wie Eritrea, wo eigentlich für die Gemeinden und selbst für evangelische und katholische Kirche kaum noch möglich wird, irgendwas zu machen, weil die Gesetze, die da und in der Vorbereitung sind, die auch schon so durchgegangen. Und die Gläubigen dort haben protestiert, haben sich zusammengefunden. Eines Gute hat dieser Druck, dass die Gläubigen wieder zusammenfinden. In manchen dieser Länder, durch die Freiheit, da hat es eine Zersplitterung gegeben. Jeder meinte, seine eigene Kirche zu machen. So war es auch in Eritrea. Und nachher haben sich die Leiter alle wiedergefunden im Container, wo sie zusammen gewesen sind und müssen jetzt erleben, im Untergrund geht die Arbeit auch weiter, wenn sie gar nicht da sind. Und lasst uns wirklich daran denken, Zeit zu nutzen, Zeit auszukaufen. Und der Herr möge uns Gnade schenken. Und es ist doch wunderbar, wenn Gott uns gebrauchen will. Er macht seine Arbeit nicht allein. Er schafft die Voraussetzungen, aber die Arbeit müssen wir tun. Unsere Geschwister, ich habe es ja schon gesagt, in Äthiopien, wo also wirklich eine Lawine der Erweckung durchs Land geht und wo die Gemeinden wachsen. Und sie, damals hatten sie 30, nachher 70.000, jetzt 6, 7 Millionen, vielleicht noch mehr, die eine Bewegung alleine. Und ich fragte sie dann auch, was ist das Geheimnis? Und sie sagen, das souveräne Wirken des Heiligen Geistes. Ja, ja, sage ich, aber ihr wart nicht untätig gewesen. Der Heilige Geist alleine macht das auch nicht. Der kann Menschen berühren, aber sie brauchen dann, wie sie weiterkommen. Jemand muss ihnen die Botschaft bringen. Und Gott schickt da nicht Engel, sondern gebraucht wird immer wieder Menschen. Preist den Herrn. Und wir dürfen gespannt sein für das, was Gott tut. Was sehen wir? Noch immer den blauen Himmel? Sehen wir die kleine Wolke? Oder hören wir, dass es rauscht? Herr, wir danken dir. Herr, du hast uns in diese Zeit gestellt, Herr, und wir durften sehen, Herr, was du getan hast, wie du Dinge verändert hast, Herr, wo es total unmöglich schien, Herr, wie du Systeme hast zusammenbrechen lassen, Herr, die gegen dich gestanden haben und die alles aufgeboten haben, um zu verhindern, dass dein Wort verbreitet wird, dass diese gute Nachricht zu den Menschen kommt. Herr, du hast Dinge getan und du bist heute noch am Wirken. Du weißt um all das, was auch geschieht. Du siehst all die Anschläge des Feindes. Herr, du siehst, wie er versucht, Herr, auch da Dinge zu verhindern und aufzuhalten. Und Herr, aber wir preisen dich. Du stehst über allen Dingen und du hast einen Plan, Herr, und hilft uns auch immer wieder, deinen Willen zu sehen, deinen Willen zu erkennen, Herr, und auch immer wieder bereit zu sein, Herr, etwas zu tun, uns gebrauchen zu lassen, Herr. Wir danken dir dafür und wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir für all die Menschen, die schon erreicht wurden, die in unser Land gekommen sind, Herr, und die dich nicht kannten, die ferne von dir waren, aber hier dich gefunden haben, Herr. Aber du kannst noch mehr tun. Wir preisen deinen Namen dafür, Herr, und wir rühmen dich, Herr, und danke dir dafür. Schenk du Gnade, Herr, und auch wir möchten, dass hier Menschen gerettet werden, dass dein Reich gebaut wird, Herr, und wir danken dir dafür. Du bist treu, Herr. O Herr, segne du uns und gib uns wirklich geöffnete Augen zu sehen, Herr, wo du Türen auftust, wo du Möglichkeiten schaffst. Wir preisen deinen Namen dafür, Herr. Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Amen. Amen.